Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Nichts für schwache Nerven wie mich, diese Folge ab 21. Es geht um Grusel und es geht um Horror. Und die Frage, warum tun wir uns das eigentlich an?
Gruseln ist für mich so ein Wort, das gar nicht so richtig negativ besetzt ist, wie zum Beispiel Angst negativ besetzt ist oder Furcht. Aber Gruseln hat immer so ein bisschen dieses angenehme Kribbeln dabei.
Das ist Franka Parianen, Neurowissenschaftlerin und Autorin. Und sie wird uns erklären, wieso sich manche gerne gruseln und wieso das andere überhaupt nicht gerne tun. Und was das alles auch mit Sex zu tun hat. Um Sex geht es Sandra und ihren Freundinnen und Freunden überhaupt nicht. Eher darum, Menschen zu erschrecken, ihnen Gänsehaut zu machen, sie einfach zu gruseln. Jedes Jahr an Halloween veranstalten sie nämlich die Fright Night, eine Art Horrorparcours in der Nähe von Wolfsburg. Und wie der aussieht und wie sich Sandra selbst gruselt, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hi Sandra.
Hi.
Sag mal, wann hast du dich das letzte Mal gegruselt in deinem Leben?
Oh, das ist schon tatsächlich eine ganze Weile her. Ich würde sagen, bevor ich mit A Fright Night angefangen habe. So 2018, 2017.
Interessant. Du hast dich das letzte Mal vor 5, 6 Jahren gegruselt, bevor du den Horrorparcours dir ausgedacht hast mit deinen Freundinnen und Freunden?
Ganz genau,
und
ja.
Seitdem
habe ich eine andere Sicht.
Okay, dann müssen wir vielleicht erklären, was A Fright Night ist, was der Horrorparcours ist.
A Fright Night ist im Prinzip ein Mitmachtheater, wo wir hinter den Kulissen in unsere selbst kreierten Ideen schlüpfen können und den Besuchern von uns in den eigenen Horrorfilm entführen können.
Oh Gott, also ich sag's ganz offen, für mich wäre das nichts, aber was ist die Location? Ist es eine Scheune bei euch auf dem Dorf, wo die ihr irgendwie umbaut oder irgendwelche alten Keller oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nee, dieses Jahr sind wir im Dorfgemeinschaftshaus und bauen eine Sporthalle um zu einem Horrorhaus. Und letztes Jahr und das Jahr davor, aufgrund von Corona, durften wir bei einem von unserem Verein mit in ein Abrisshaus, was er auf seinem Grundstück stehen hat.
Mhm. Da würden jetzt manche sagen, okay, Sporthallen sind, egal ob man sie umbaut oder nicht, immer so irgendwie Gruselerfahrungsstätten wegen Sportunterricht. Was genau macht ihr da aber?
Wir bauen Räume in Räume. Wir haben viele Holzmodule, wodurch wir eigene Räume und Wege erschaffen und hängen die dann mit Stoffen an den Seiten und der Decke ab, sodass man von der Sporthalle am Ende nichts mehr sehen kann.
Und überall steht ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau und der TÜV geht auch einmal durch und nimmt das Ganze ab. Oder wie ausgereift ist das Ganze?
Wir haben von der Feuerwehr jemanden dabei, wir haben Ersthelfer vor Ort und auch der Bürgermeister kommt vorbei und schaut sich das vorher und hinterher einmal an und wir sind da mit der Gemeinde immer im engen Austausch. Okay. Also es hat mittlerweile eine gute Größe angenommen.
Aber der Bürgermeister ist nicht Teil der Installation sozusagen?
Nein. Der kommt dann am Ende zum Besucher.
Okay, und vielleicht ohne zu viel zu spoilern, weil ihr wollt ja, dass die Leute kommen, auch in den kommenden Jahren wieder. Aber vielleicht kannst du so 1, 2 Dinge verraten, die ihr dieses Jahr ganz besonders gut findet, die ihr neu habt.
Wir haben dieses Jahr einen Fahrstuhl gebaut, der die Leute, die zu einem Maskenball eingeladen werden, das ist unser Oberthema, eigentlich zu dem Maskenball befördern sollen, aber leider stürzt er ab und wir simulieren dann den Absturz.
Wie simuliert man denn Absturz in einer Turnhalle?
Wir haben mit Schrankwänden einen Fahrstuhl nachgebaut mit Schiebetüren und haben den dann auf Faltbälge von einem LKW gestellt, die dann mit Druckluft aufgepumpt und wieder entlassen werden.
Okay, krass. Das klingt nach viel technischem Know-how und auch ein bisschen Kohle, die ihr da reinstecken müsst. Wie finanziert ihr das Ganze?
Meistens über Spenden, da freuen wir uns immer sehr drüber. Wir haben aber auch viele Sponsoren mittlerweile hier im Umkreis. Wir dürfen mit dem Theater in Wolfsburg zum Beispiel zusammenarbeiten und uns an den Requisiten bedienen. Und sind aber auch wirklich so, dass wir mal beim Sperrmüll vorbeischauen und gucken, was da so bei ist. Mhm. Und versuchen, alle unsere Requisiten dann am Ende selber zu machen, um möglichst das Geld zu sparen.
Und kostet das was, wenn man da reingehen will?
Also normalerweise haben wir es dann auch über Spenden finanziert. Und hatten die letzten Jahre keinen Eintritt. Wir haben es dieses Jahr das erste Mal gemacht, dass wir Ticketvorverkauf gestartet haben für 10 Euro und mussten das leider so machen, weil wir letztes Jahr völlig überrannt worden sind und konnten dann leider von 500 Leuten auf dem Hof nur 150 durchschleusen.
Und das heißt also, das ganze Konzept ist irgendwie aufgegangen. Leute haben Bock, sich gruseln zu lassen von euch und euren Ideen. Aber nicht alle finden das dann währenddessen so richtig cool. Wie kommt man aus der Nummer raus, wenn man währenddessen merkt, so okay, den Aufzug, den schaffe ich einfach nicht mehr?
Ja, bei uns ist es gar kein Problem, dann einfach die Darsteller anzusprechen und zu sagen, ich möchte nicht weiter. Dann wird bei uns einmal das Codewort Kokosnuss gerufen und dann kommt der Ersthelfer und bringt dich aus dem Parcours. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, von außen in die Szenen einzugreifen und die Leute dann quasi aus dem Parcours zu entfernen.
Und wie oft kommt das vor?
Letztes Jahr waren es 8 Mal.
Okay. Habt ihr dann nicht so ein minimal schlechtes Gewissen, dass ihr Leuten so viel Angst einjagt, dass die Kokosnuss sagen müssen? Warum eigentlich Kokosnuss? Wegen des kleinen Drachen?
Nee, wir brauchten ein Wort, was wir definitiv nicht im Parcours sagen werden. Mhm. Und definitiv nicht an Halloween sagen werden. Und das Erste, was uns eingefallen ist, war Kokosnuss. Und so entstand dann am Ende das Codewort. Und ein schlechtes Gewissen hat man tatsächlich gar nicht. Also uns freut es eher und es ist ein kleiner Wettbewerb unter den Schauspielern und unter den Räumen, wer die meisten Kokosnüsse sammelt.
Okay, okay. Aber so, dass jemand gesagt hat, so Leute, das war jetzt hart dran am Herzinfarkt und irgendwie, also richtig cool fand ich es nicht, gab es noch nicht, oder?
Nein, 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 so schlimm war es bis jetzt noch nicht. Also man hatte natürlich auch mal eine kleine Panikattacke dazwischen, aber...
So eine klitzekleine.
Genau, ja, aber schlimmer als das war es noch nicht.
Was ist der Kick für dich, andere Leute zu gruseln?
Es ist gar nicht mal nur das Gruseln der Leute, sondern vielmehr, dass ich aus meiner Komfortzone heraustreten kann und ich schlüpfe in andere Rollen, wo ich mich an keine Rahmenlinien halten muss. Ich kann so obszön und so böse sein, wie ich das gerne möchte, was im normalen Leben einfach eigentlich nicht geht. Mhm. Und dann die Reaktionen der ganzen Zuschauer zu sehen, die dann vorbeikommen, die Besucher, damit dann zu spielen und mit denen das dann zu interagieren auch, ist super spannend. Und das ist es eigentlich, was am meisten zieht.
Möchtest du so ein bisschen vielleicht auch zurückgeben, was du beim Gucken von Horrorfilmen selber erlebst? Oder das vielleicht auch mal sozusagen irgendwie reproduzieren? Oder woher kommt diese Lust am Grusel bei dir?
Ja, total. Also ich habe als Kind schon viele Horrorfilme gesehen. Also lieber das als zum Beispiel die Disney-Filme. Ich war immer schon mehr so der Grusel-Fan. Mhm. Und habe dann, umso älter ich wurde, auch die Horrorfilme immer mal anders angeschaut. Mittlerweile ist es mehr ein Studieren nach dem Motto, kann ich das vielleicht selber machen mit dem Make-up oder kann ich vielleicht genau diese Falle jetzt selber auch bauen? Ist es möglich? Mittlerweile gucke ich die Dinger eher so.
Okay,
deswegen grusel ich mich auch nicht mehr.
Und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Das heißt, du bist so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, so ein bisschen abgestumpft in der Hinsicht?
Ja, das kann man genauso sagen, das stimmt.
Also dich gruselt jetzt nichts mehr? Oder gibt es doch noch Filme oder irgendwelche Genres, wo du sagst so, lieber nicht?
Naja, also Grusel würde ich nicht sagen. Es gibt so ein Genre, da bin ich mehr mit Ekel dabei. Das sind so diese Saw-Filme, Saw-Reihen. Die mag ich einfach persönlich nicht. Wenn es zu eklig wird, dann bin ich raus.
Nimm alle mit, die sich mit Grusel nicht auskennen. Saw klingt irgendwas, als müsste irgendwas mit Sägen passieren.
Genau, ja. Menschen werden zerstückelt, müssen sich teilweise selber verstümmeln, um aus gestellten Fallen rauszukommen. Und das ist dann, wenn es zu sehr um Blut und Gewalt geht, da bin ich raus, dann ist es mehr ein Ekel als ein Grusel. Mhm.
Lachst du auch manchmal, wenn du sowas guckst? Also jetzt vielleicht nicht die Saw-Filme, aber so, es gibt ja auch so manche so Gruselfilme, da denke ich mir so, haha, irgendwie, also gruseln tue ich mich jetzt nicht, aber witzig finde ich es irgendwie.
Ja, doch, das kommt schon vor. Also gerade wenn ich dann mir denke, jetzt kommt bestimmt gleich einer um die Ecke gesprungen und es dann passiert, dann ist es ein, habe ich ja gesagt. Mhm. So nach dem Motto kommt das dann rüber, ja.
Und ich nehme an, dann sind Geisterbahnen auf irgendwelchen ollen Volksfesten oder Kirmes irgendwie gar nichts mehr für dich, weil die ja genau das bedienen eigentlich so, oder?
Genau, also so Geisterbahnen kriegen mich persönlich nicht. Ich bin eher der Fan von zum Beispiel einem Dungeon wie in Hamburg und Berlin oder jetzt im Moviepark diese Horror Nights. Das ist eher das, was mich tatsächlich mehr kriegt.
Sandra war das. Einmal im Jahr organisiert sie mit FreundInnen die Fright Night, eine Art Horrorparcours in der Nähe von Wolfsburg. Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Grusel, das haben wir ja eben im Gespräch mit Sandra schon ziemlich gut rausgearbeitet, finde ich. Grusel ist für mich einfach nix. Aber warum ist das eigentlich so? Wie funktioniert Grusel und wieso finden das einige, zum Beispiel Sandra, sehr gut und andere wie ich eher nicht? Dafür müssen wir jetzt mal in unseren Körper, genauer auch in unser Hirn reinschauen und das machen wir zusammen mit Franka Parianen. Sie ist Neurowissenschaftlerin, hat mal am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig geforscht und heute arbeitet sie vor allem auch als Sachbuchautorin und Journalistin. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Sag mal, was ist Grusel?
Gänsehaut vor allen Dingen.
Okay, Punkt. Das ist, also, weil ich meine, Gänsehaut ist ja eine körperliche Reaktion, aber auf was genau?
Das stimmt, aber das finde ich gerade daran interessant, weil Gänsehaut ja sowas sein kann, was wir ganz unterschiedlich wahrnehmen. Also ich kann Gänsehaut haben, weil ich was beängstigend finde oder eben beunruhigend, aber ich kann auch Gänsehaut empfinden, weil ich verliebt bin. Und Gruseln ist für mich so ein Wort, das gar nicht so richtig negativ besetzt ist, wie zum Beispiel Angst negativ besetzt ist oder Furcht. Aber Gruseln hat immer so ein bisschen dieses angenehme Kribbeln dabei und deswegen finde ich das eine ganz passende Beschreibung.
Ah, okay, interessant. Hätte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht erwartet, dass wir so schnell auch irgendwie bei Sex wieder sind. Beziehungsweise
das geht immer sehr schnell in den Neurowissenschaften.
Geht immer sehr schnell. Aber weil du auch gerade auch Angst sagtest, ist denn Grusel eine Form von Angst? Oder nimm uns mal mit in den Körper rein vielleicht.
Also ich würde sagen, dass Grusel tatsächlich sehr stark diese körperliche Ebene von Angst hat. Weil zum Beispiel Angst kann ja auch sowas sein, wie ich mache mir Sorgen über die Steuererklärung, die ich abgeben muss oder so. Aber dabei würden wir niemals an Gruseln denken. Also es ist offensichtlich nochmal eine Trennung. Aber viele von diesen körperlichen Reaktionen, die ich bei Angst habe, also dass ich jetzt schneller atme, dass mein Herz anfängt zu klopfen, dass ich meine Pupillen weiten, die Hände fangen an zu schwitzen, das sind alles Situationen, die ich auch im Grusel empfinde.
Mhm. Und wieso gibt es da so unterschiedliche Wahrnehmungen? Ich habe eben ja schon Sandra erwähnt, die wir vorhin gehört haben, die findet es richtig gut, die sagt aber eben auch, dass sie durch die Beschäftigung mit Horror und dem vielen Gucken von Filmen und dem Selbsterzeugen von Grusel auch so ein Stück weit abgestumpft ist. Und bei mir reichen oft schon so Bruchteile eines Filmes, um zu sagen, so, ach nee, auf gar keinen Fall. Wieso gibt es für ein und dieselbe Situation so unterschiedliche Wahrnehmungen?
Ja, das ist auch total spannend, weil wenn man sich anguckt, wer sind jetzt diese Leute, die jetzt Horrorfilme interessant finden, dann findet man eine ganz große Palette eigentlich an Menschen. Also manche Sachen wirken eigentlich ganz intuitiv, dass man so sieht, okay, ein bisschen weniger Empathie, eher Männer, eher Sensation Seeking, also eher ein Interesse an starken Emotionen, irgendwas ausleben. Das würde man jetzt ein bisschen stärker erwarten. Aber es gibt auch zum Beispiel Leute, die sehr viele Ängste haben, die auch sehr gerne Horrorfilme gucken. Mhm. Das heißt, da kann auch was dran sein an diese Ängste erleben, die uns unseren Alltag überplagen und das aber in einem sicheren Rahmen und uns mal selber so ein bisschen auszuprobieren. Also wir nehmen diese Sensationen aus dem Kontext raus, von wo ich wirklich Angst habe, wo ich wirklich vielleicht nach Hause gehe und mich dreimal umgucke und sowas ja unglaublich unangenehm ist und gehen in einen Kontext rein, wo ich sage, den kann ich kontrollieren. Mhm. Hier bin ich mit Leuten zusammen, die ich eigentlich ganz nett finde oder einigermaßen beschützend und ich weiß vor allen Dingen auch schon, was mich erwartet. Das sieht man auch im Experiment zum Beispiel, dass Leute, wenn sie mit Ängsten konfrontiert sind, von denen die wissen, dass die gleich kommen, so, oh, immer wenn ich diese Lampe sehe, dann kommt gleich ein Elektroschock. Das sind alles sehr schöne Studien. Wenn Leute mit sowas konfrontiert sind, dann gibt es tatsächlich so einen gewissen Belohnungsreiz von, ah, jetzt weiß ich schon, dass es kommt. Das heißt, für uns kann es schon manchmal belohnend sein, etwas von dieser Unwägbarkeit, von der Unberechenbarkeit von Angst wegzunehmen. Und das machen Horrorfilme ja zum Beispiel gut, indem sie uns eigentlich immer so ein Vorgefühl geben von, ah, da ist wieder dieser Windstoß oder da ist das Dadab. Oder was auch immer uns immer anzeigt, ah, jetzt kommt gleich wieder was. Und das können wir durchaus als belohnend empfinden.
Und kann man daraus irgendwas lernen? Also lernen wir jetzt so die positive Formulierung oder andersrum stumpft man dadurch vielleicht auch ein Stück weit ab, indem man viel guckt?
Das sind beides Möglichkeiten. Also das eine ist natürlich, dass man schon sagen kann, ja, es gibt eine Abstumpfung. Also wenn ich eine Szene immer wieder sehe und man misst jetzt zum Beispiel die Hautleitfähigkeit, das ist so ein Maß von wie aufgeregt sind Leute, wie nervös sind Leute, dann kann man schon sagen, wenn ich das Gleiche immer wieder sehe, die gleiche Brutalität, irgendwann ist es eine weitaus geringere Reaktion. Man muss dabei aber auch vorsichtig sein. Es gibt dann Leute, die davon gleich schließen und das ist jetzt die Ursache für Gewalt in unserer Gesellschaft, wo man dann wieder sagen muss, die gab es ja jetzt auch schon vor Horrorfilmen. Und es gibt eigentlich keinen Zusammenhang, wo man sagen könnte, Leute, die ganz viel solche Medien konsumieren, sind dadurch gewalttätiger oder so. Aber es kann natürlich schon auch einfach bedeuten, selbst auch wenn ich die Nachrichten immer gucke, dass man irgendwann so einen Überforderungsmoment hat und stumpf wird gegenüber dem Leid, was man sieht oder stumpf wird gegenüber den Bildern, die man sieht, wenn die immer drastischer werden. Mhm. Gleichzeitig, was positiv sein kann, ist eben dieses, unsere Ängste zu konfrontieren. Das ist eigentlich was total hilfreich ist, was wir zum Beispiel auch als Kinder ganz viel machen, dass wir eben uns in Situationen bringen, die uns sonst Angst machen würden, und das mit Freunden zusammen durchspielen oder nachspielen und dann merken, ah, okay, so kann ich handeln. Und das hilft uns dann, wenn wir in der Situation sind, nicht zu reagieren wie das Kaninchen vor der Schlange.
Das heißt, die ganzen Kids, die um die Häuser ziehen an Halloween, die machen eigentlich nur eine Freistunde Angstbewältigung. Sozusagen.
Ich glaube, hier hält sich ja der Grusel auch wirklich in Grenzen. Ja. Da geben sich die Amerikaner weitaus mehr Mühe mit ihrer Hausdekoration, noch irgendwas Gruseliges anzustellen.
Ja, das Gruseligste sind vielleicht die in goldene Alufolie verpackte Rosenkohl-Treats, die Leute jetzt verteilen. Wurde mir tausendfach in meine Timeline gespült. Finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht witzig. Die Kinder kommen dann mit großen Erwartungen und wollen Schokolade haben und gruselig sein, und dann kriegen sie am Ende Rosenkohl. Toll.
Ich finde auch, vor allen Dingen, weil man sich verkleidet hat. Das ist doch auch ein gesellschaftlicher Brauch. Ich weiß, es ist ein komplett neuer Brauch, aber warum auch nicht mal neue Bräuche
pflegen? Eben, warum auch nicht? Du hattest schon am Anfang gedroppt Sex, also nicht explizit, aber wir waren sozusagen schon mal kurz, es gab so eine kurze Abzweigung, die wir noch nicht genommen haben. Jetzt kommen wir drauf zurück. Mir ist aufgefallen, dass bei Grusel oder Horror oft auch so ein bisschen Sexualisierungen am Start sind. Frauen, die irgendwie wie Pin-Up-Girls aussehen, große Brüste, 90-60-90 Form, so wirklich sehr alte Rollenbilder, die da zum Teil bedient werden, genauso wie Typen mit fetten Muskeln. Ist da was dran und warum?
Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass das Publikum eben stärker männlich ist. Mhm. Es gibt auch einen Unterschied, wenn man sich anguckt, was gucken Männer und Frauen an Horrorfilmen, dann ist es bei Frauen öfter eben so übersinnliche Wesen, Monster, also was nicht so realistisch ist. Weil Gewalttäter gibt es schon im realen Leben, die muss ich mir jetzt nicht auch noch abends antun.
Ja.
Und ist auch ein Unterschied von, was man genüsslicher findet. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass bei den Leuten, die tatsächlich sich das Ganze angucken, eher so als Rausch und den Teil auch genießen, dass es dann sehr gut zusammengeht mit Sex und sexuellen Reizen. Ja. Weil es gibt ja auch viel Sexualität, die in diesem Bereich spielt, also mit sich anderen Leuten ausliefern und Dominanz und so weiter und so fort.
Jetzt hattest du schon, wir hatten gerade so ein bisschen den Lerneffekt, sozusagen das soziale Lernen, was man daraus schließen kann aus dem Grusel. Aber gibt es denn auch irgendeinen positiven Effekt auf den Körper? Also dass zum Beispiel die Ausschüttung diverser Hormone irgendwie uns am Ende glücklicher zurücklässt als vor dem Gruselereignis?
Absolut. Also da gibt es ja ganz viele positive Sachen eigentlich in so einer Aufregungssituation. Erstmal haben wir einen starken Fokus, was für uns manchmal auch ganz angenehm ist. Man kennt das vielleicht, man sitzt den ganzen Tag vor dem Computer, versucht sich auf die Arbeit zu konzentrieren, das klappt nicht so richtig. Oder wer schon mal meditiert hat, hat festgestellt, sich die ganze Zeit einfach wirklich auf seinen Atem zu konzentrieren, ist sehr, sehr schwer. Wenn da ein Axtmörder ist, ist man sehr schnell sehr konzentriert. Das heißt, wir haben plötzlich jede Menge Fokus, was auch interessant ist. Und wir haben einen gemeinsamen Fokus, wenn wir zusammen den Horrorfilm gucken. Das heißt, nicht einer driftet ab in Gedanken und guckt vielleicht aufs Handy oder so, sondern nein, wir sind tatsächlich emotional immer auf einer Wellenlänge gerade und klammern uns vielleicht sogar aneinander fest. Dann haben wir diese geweiteten Sinne, was auch total angenehm sein kann. Wir hatten ja auch gerade gesagt, Sexualität und die Vermischung da. Auch da gibt es zum Beispiel viel so Augenverbinden. Und das ist tatsächlich was uns sensibler macht, zum Beispiel für Geräusche, für Berührungen, einfach aufmerksamer für unsere Umgebung. Auch das passiert in Horrorfilmen. Also wenn man so mit dem Eye-Tracker guckt, wie bewegen sich die Augen, sieht man, es geht einfach wirklich in alle Richtungen. Alles wird wahrgenommen, alles wird aufgenommen. Auch Geräusche werden vor allen Dingen sehr sensibel wahrgenommen, was wir sonst gar nicht so machen. Und dazu kommt natürlich alles, was unser Körper so an Hormonfeuerwerk hat, an angenehmen Gefühlen, die uns üblicherweise helfen würden, wegzurennen. Da sind Endorphine dabei, da sind Opioide dabei. Da ist dann die Erleichterung von, wir haben diesen absoluten Schreck mitgemacht und realisieren jetzt aber wieder, aber ich sitze ja immer noch auf meinem Sofa und hier ist Popcorn. Ist das Leben schön? Und auch das gibt uns einen gewissen Flash.
Das ist ja ein tolles Plädoyer für einen Horrorfilm als erstes Date vielleicht, oder?
Kommt sehr drauf an. Weil gerade da ist ja dann die Geschmacksfrage von, haben wir da die gleiche Empfindung? Sensation Seeking ist zum Beispiel ja auch nicht das, was alle Leute gleich empfinden. Manche Leute finden Bungee Jumping eine tolle Idee und würden das am liebsten ohne Seil machen, wenn das irgendwie ginge. Für andere Leute wäre das als erste Date-Idee ein absoluter Horrorvorschlag. Yeah. Also das ist was, wo man sehr genau ausloten muss. Und selbst wenn beide das mögen, ist ja dann wieder die Frage, welche Art von Horrorfilm, was finde ich darin jetzt eigentlich gut?
Sagt Franka Parianen, Neurowissenschaftlerin und Buchautorin. Aktuelles Buch heißt Herz, Hirn und Hormone. Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke euch.
So, ich hoffe, das war ausreichend gruselig für euch. Und wir haben gelernt, Grusel kann auch erstmal ein positiv besetztes Gefühl sein. war mir neu. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr diese Folge fandet oder wenn ihr zum Beispiel auch mal Themenvorschläge machen wollt, schickt uns gerne eine Mail, schickt uns auch eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.